Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Zürich-Schaffhausen. Umstrittene Massnahmen. Die Justiz- und Polizeidirektoren geben Empfehlungen ab im Kampf gegen Hooligans. Ein Coaching für Ausgesteuerte. Stadt und Kanton Zürich stellen ein gemeinsames Beratungsangebot auf die Beine. Und hinter jedem guten Spiel steckt eine gute Geschichte. Der Lukas Frey entwirft mit seinen Brüdern preisgekrönte Brettspiele. Er ist Gast im Studio. Das Wetter bringt am Morgen 10 Hochnebel bis 800 Meter, wo sich nur stellenweise auflöst. Am Mikrofon der Roger Steinemann. Schärfere Kontrollen am Eingang, ein Alkoholverbot bei Risikospiel, Kombi-Tickets für die Fans der Gastmannschaft. Die Justiz- und Polizeidirektoren der Schweiz haben heute Empfehlungen herausgegeben, wie die Kantone das verschärfte Hooligan-Konkordat umsetzen sollen. Bei den Sportvereinen und den Zürcher Fanorganisationen ist man bei gewissen Empfehlungen skeptisch, ob sie gegen Gewalt in den Stadien wirklich helfen. Barbara Seiler.
Ein zentraler Punkt vom neuen Hooligan-Konkordat ist die Bewilligungspflicht für Spiele der obersten Liga im Fußball und im Eishockey. Die KKJPD, die Konferenz der Justiz- und Polizeidirektoren, empfiehlt, dass die Behörden den Club einmal eine Rahmenbewilligung für die ganze Saison geben. Sobald der Spielplan bekannt ist, werden dann die Spiele je nach Risiko eingeteilt in eine bestimmte Farbklasse. Grün heisst kleines Risiko. Da ändert sich für die Club und die Fan praktisch nichts, ausser dass auch bei diesen Spielen im Fan- und im Gästensektor die Ausweise elektronisch kontrolliert werden sollen, zum Fan mit einem Stadionverbot sicher von dem Spiel ausschliessen, erklärt der Generalsekretär der KKJPD, der Roger Schneeberger.
Bei gelben Spielen gibt es nachher von den Behörden bezeichnete Transportmittel. Dort setzt man Charterzüge ein und will auch bestimmen, wo die anhalten künftig, für dass man möglichst die Fangruppen trennen kann. Und bei roten Spielen kommen nachher Alkoholverbote dazu und der Einsatz vom sogenannten Kombi-Ticket.
Das heisst, dass Gästefan, die im Gästensektor vom Stadion wollen, mit einem bestimmten Zug oder Bus anreisen müssen. So wollen die Behörden unbewilligt die Fanmärsche verhindern und die Fangruppen besser trennen.
Das alles sorgt dafür, dass man viel weniger Polizei braucht für das Spiel, dass man hoffentlich auch die Konfliktpotenziale halt entstehen, wenn Fangruppen irgendwie gleich Bahnhof reinfahren und sich stadtständig begegnen, dass man das reduzieren kann.
Meint Roger Schneeberger. Bei der Stadt Zürich begrüßt man die Empfehlungen.
Grundsätzlich entspricht das unseren Vorstellungen und Zielsetzungen. Wir haben uns ja so geäussert in der Vernehmlassung und das trifft es ziemlich genau, was jetzt da beschlossen worden ist.
Sagt der Sprecher vom Polizeidepartement, der Reto Casanova. Und in Zürich ändert sich auch nicht viel. Ein Alkoholverbot bei Hochrisikospielen zum Beispiel, das gilt in Zürich nämlich schon. Was sagen Clubs zu diesen Empfehlungen von der Justiz- und Polizeidirektoren? Beim FC Zürich ist die Frage Chefsache. Und der Präsident Angelo Canepa will da im Moment nichts dazu sagen, heisst es auf Anfrage. Der Adrian Fetscherin, Mediensprecher von den Grasshoppers, meint:
Also grundsätzlich will der Grasshopper Club Zürich ausnahmslos, und das ist klar, ein friedliches Spiel, das heisst natürlich effektiv auch ohne Gewalt. Und wenn da das revidierte Konkordat dazu beitragen tut, dann ist das prima.
Bei gewissen Empfehlungen ist man bei GC aber skeptisch.
Ja, zum Beispiel Fans zum Kauf von Kombi-Tickets zwingen, um ein Spiel im Gästensektor zu schauen, findet der Grasshopper Club Zürich halt eigentlich eine Einschränkung natürlich von der persönlichen Freiheit. Im Weiteren werden Fans, die nicht in Zürich wohnen, vom Gästensektor praktisch ausgeschlossen, und das kann so unserer Meinung nach nicht sein.
Und man hat auch Zweifel, ob die Massnahme bringt, was man sich davon verspricht. Skeptisch ist man auch beim Komitee Kollektivbestrafung Nein, wo im Kanton Zürich Unterschriften gegen das verschärfte Hooligan-Konkordat sammelt. Das Komitee stört es vor allem, sagt der Sprecher Hannes Sigrist,
dass es Alkohol für alle Matchbesucher exklusiv VIPs zustande kommen wird, dass eine Ausweiskontrolle kommt, wo jegliche Leute einen Ausweis auf sich tragen müssen, damit sie überhaupt in ein Stadion hineinkommen, oder mit einem Kombi-Ticket, dass man dann nur noch mit dem an einen Auswärtsmatch anreisen kann. Und das macht halt einfach einen Matchbesuch, einen spontanen Matchbesuch, schon fast unmöglich.
Diese Massnahmen treffen vor allem friedliche Matchbesucher, meint man beim Komitee, und fühlt sich im Kampf gegen das Hooligan-Konkordat bestätigt.
Mieterinnen und Mieter in der Stadt Zürich, die das Haus kaufen wollen, wo sie drin wohnen, kommen ab sofort Unterstützung über, und zwar von einer neuen Beratungsstelle. Die Stelle mit dem Namen Aproprio wird von einer Stiftung im Auftrag von der Stadt Zürich betreut. Die Stadtpräsidentin Corinne Mauch.
Der Hintergrund ist der, dass wir immer wieder mit Situationen konfrontiert sind, wo Eigentümer, sagen wir es ältere Leute oder Erbengemeinschaften eine Liegenschaft verkaufen wollen und allenfalls sogar gewillt wären, die den Mieterinnen und Mieter, die jetzt drinnen sind, zu verkaufen. Aber dass man eigentlich Mieterinnen und Mieter dann zum Beispiel von den zeitlichen Vorgaben überfordert sind, nicht wissen, was für Möglichkeiten von den Eigentumsformen gibt. Und da soll die Beratungsstelle eben zur Verfügung stehen, sowohl für Mietende wie auch Eigentümerinnen und Eigentümer, die ihren Mieterinnen und Mietern eine Liegenschaft verkaufen wollen.
Mit dem Beratungsangebot will die Stadt Zürich auch einen Beitrag leisten, um den Genossenschaftswohnungsbau zu fördern und die sogenannte Seefeldisierung stoppen. Also, dass Häuser in die Hände von Spekulanten kommen, die es dann abreissen und durch Luxuswohnungen ersetzen. Die Beratungsstelle Aproprio zeigt den Mietern zum Beispiel, wie sie vorgehen müssen, um eine Genossenschaft zu gründen und zusammen eine Liegenschaft zu kaufen. Das Ganze ist ein Pilotprojekt, das 3 Jahre geht und 150'000 Franken kostet. Am 1. Januar tritt die neue Taxiverordnung der Stadt Zürich in Kraft. Das hat der Stadtrat beschlossen, nachdem alle juristischen Fragen geklärt sind. Die neue Taxiverordnung, die das Stadtparlament im Sommer 2009 abgesegnet hat, bringt verschiedene Lockerungen. Neu ist zum Beispiel, dass im Prinzip jeder darf in Zürich Taxi fahren, der eine Fachprüfung bestanden und einen entsprechenden Ausweis hat. Er muss nicht einmal zwingend in der Schweiz wohnen. Der Schaffhauser Regierungsrat sagt Ja zu einer umstrittenen Biogasanlage zu Dahingen. Mehrere Anwohner von der geplanten Biogasanlage haben gegen das Projekt und die Baubewilligung rekurriert. Sie haben Angst vor Gestank. Zu Unrecht, findet die Schaffhauser Regierung jetzt. Die neue Anlage sei zonenkonform und genug weit von der Wohnzone weg. Beim ursprünglichen Projekt haben die Anwohner vom Bundesgericht noch Recht bekommen. Die Lücke der Zürcher Oberlandautobahn zwischen Uster und Hinwil soll so schnell wie möglich geschlossen werden. Dafür setzt sich der Verein Zusammenschluss Oberlandstrasse ein und hat heute eine Petition beim Bund eingereicht. Innerhalb von nur 4 Monaten sind fast 15'000 Unterschriften zusammengekommen. Die Petition fordert, dass sich auch National- und Ständerat für die Oberlandautobahn einsetzen. Den Job verloren und kein Arbeitslosengeld mehr. Rund 8'000 Leute werden jedes Jahr im Kanton Zürich ausgesteuert. Die Leute sollen aber nicht mehr auf sich allein gestellt sein. Stadt und Kanton Zürich starten miteinander ein Programm, um Ausgesteuerte besser beraten und letztlich wieder ins Arbeitsleben führen. Peter Fritsche.
Eine Beratung ist freiwillig und kostet nichts. Bewirken soll sie aber ganzen Haufen, sagt Miriam Schlupp, die Leiterin der sozialen Dienste in der Stadt Zürich.
Wir wollen damit erreichen, dass Menschen, die ihren Taggeldanspruch verlieren, eine Beratung bekommen, die sie stärkt in dem, was sie schon können, die aber auch vorbeugt, dass sie nicht in ein Loch fallen, dass sie sozial integriert bleiben, eine Tagesstruktur haben und so auch Motivation finden, um sich weiterhin um eine Stelle zu bemühen.
Eine Stärkung und ein Ansporn. Das haben viele Ausgesteuerte auch bitter nötig. Vor allem in der schwierigsten Zeit, wenn der Job weg ist, das Arbeitslosengeld nicht fließt, keine neue Stelle wartet und die Sozialhilfe droht. Dann geht einem das nicht nur finanziell, sondern auch psychisch an die Substanz, weisst Miriam Schlupp.
Die Menschen kommen oft auch in Existenzängste. Und viele haben dann natürlich auch Befürchtungen. Also wenn ich jetzt nichts finde, dann steuere ich auf die Sozialhilfe zu. Und das sind Situationen, wo es passieren kann, dass jemand in ein Loch fällt und vereinsamt allein gelassen ist. Und dort wollen wir mit unserem Angebot eine Brücke bauen.
Eine Brücke eben zurück ins Arbeitsleben, während dieser schwierigsten Zeit, wo es heute im Kanton Zürich noch keine so eine Betreuung für Ausgesteuerte gibt. Die Idee dafür ist aus der Stadt Zürich gekommen. Darum fangen Anfang 2013 auch in der Stadt einmal die ersten 2 Coaches für Ausgesteuerte an zu arbeiten. Die Stadt rechnet damit, dass die je etwa 30 Leute begleitet. Maximal ein Jahr lang. Das Ganze ist eine Pilotphase. Nach 2 Jahren entscheidet sich, wie es mit dem Angebot weitergeht. Wenn es erfolgreich ist, dann wird es auf den Rest vom Kanton ausgeweitet. Der Pilotversuch kostet alles in allem gut 900'000 Franken, zahlt von Stadt und Kanton Zürich und verschiedenen Stiftungen. Für den kantonalen Volkswirtschaftsdirektor Ernst Stocker ist es gut investiertes Geld.
Ich glaube, wenn wir die Gesamtkosten sehen, die der Kanton Zürich ausgibt in den arbeitsmarktlichen Massnahmen, was von der Arbeitslosenversicherung kommt, ist das für zwei Jahre ein vertretbarer Betrag. Und wenn man sieht, dass man kann, so hoffe ich, Leute wieder in den Arbeitsprozess zurückführen, ist das adäquat.
Wenn ein Ausgesteuerter einen Job findet, dann ist das nicht nur für ihn selber eine Erleichterung, sondern auch für den Staat.
Das Elektrizitätswerk von der Stadt Zürich, EWZ, soll mehr Geld bekommen für seine Hochspannungsleitungen. Das Bundesverwaltungsgericht hat in dem Streitfall dem EWZ in den meisten Punkten Recht gegeben. Es geht um eine Streitsumme von fast 190 Millionen Franken. Um so viel hat die Eidgenössische Elektrizitätskommission ELCOM das Zürcher Stromnetz zu tief bewertet. Beim EWZ ist man hoch erfreut über das Urteil, wie der Sprecher Harry Graf sagt.
Es ist ein Meilenstein, es ist noch nicht definitiv festgelegt, aber wir sind zuversichtlich, dass die ELCOM auf ihren Beschluss wird zurückkommen.
Die ELCOM überlegt sich allerdings, ob sie den Entscheid vom Bundesverwaltungsgericht weiterziehen soll, wie es auf Anfrage geheissen hat. Vor dem Zürcher Obergericht hat heute ein Berufungsprozess um den Millionärssohn und Jetsetter Karl Hirschmann stattgefunden. Im Unterschied zum Prozess vorher hat Karl Hirschmann die Vorwürfe sexueller Nötigung teilweise zugegeben. Er habe zwar gemerkt, dass die betreffende Frau nicht super motiviert gewesen sei, aber er habe nicht gemerkt, dass sie keinen Sex will. Er hat seine Übergriffe auch mit einem neuen Gutachten entschuldigt, wo ihm verschiedene neurologische Störungen bescheinigt. Darunter auch ADHS, wo man als Hyperaktivität kennt. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Gefängnisstrafe von 4 Jahren. Ein Urteil hat das Obergericht noch nicht gefällt. Beim FC Zürich kommt es zu Veränderungen in der Chefetage. Der Präsident Angelo Canepa gibt die Operativführung ab und konzentriert sich in Zukunft ganz aufs Präsidium. Neuer Geschäftsführer wird der Claudio Ammann, der vom Elektronikkonzern Sunny kommt. Der Vizepräsident Gregor Gräber tritt laut Mitteilung wegen unterschiedlichen Auffassungen sofort zurück. Bleiben tut der Sportchef Freddy Bickel.
Kanton Zug, wo sind
Sie? Im St. Galler Ring.
Zürich werde aber
fertig rauschen beim Radio daheim, fertig mit dem lästigen Senderwechsel im Autoradio. Ab dem 1. Dezember kommt das Regionalschall Zürich Schaffhausen in einem Grossteil vom Sendegebiet auf DAB+. Und so geht's. Auf dem DAB Plus Radio nach DRS1ZH suchen und schon gibt's die besten Regionalnews in der besten Sendequalität. Weitere Informationen auf regionalschall.ch oder auf der Gratisnummer 0848 80 80 80. Das Regionalschall Zürich Schaffhausen auf DAB Plus ab dem 1. Dezember.
17 Minuten vor 6 Uhr im Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Gemütlich an einen Tisch sitzen und eine Runde zusammen spielen. Da gibt's. Auch im Zeitalter von PlayStation, Xbox und Computergames. In Zürich sind heute die internationalen Spiele vom Jahr in verschiedenen Kategorien vorgestellt worden. Nominiert gewesen und damit auf der Auswahlliste als eines der besten Spiele vom Jahr ist auch ein Spiel aus der Schweiz. Coraxis und Co. Ein Brett- und Kartenspiel aus der Ideenküche der Brüder Frey. Der Lukas Frey, der in Zürich wohnt, tüftelt zusammen mit seinen beiden Brüdern seit Jahren profimässig an Spiele um. Darunter hat es auch Preiskrönte, wie zum Beispiel das Wortspiel Poet Icon oder eben Coraxis und Co., wo seit dem Frühling auf dem Markt ist. Heute Nachmittag war der Lukas Frey bei uns im Studio und ich habe ihn gefragt, wie häufig er eigentlich als Spieleerfinder selber noch spielt.
Ja, ich spiele den ganzen Tag. Aber natürlich ein bisschen anders herum. Ich muss ehrlich sagen, also am Abend noch spielen, wenn man den ganzen Tag schon Spiel entwickelt, findet wenig Platz. Also ich spiele manchmal mit der Familie, mit meinen Brüdern, wo ich zusammen Spiel entwickle, spielen wir dann, wenn wir zusammen manchmal Ferien machen. Aber spiele tue ich effektiv weniger, wie wo ich jetzt Spiel entwickle. Also das hat eindeutig abgenommen. Aber ich bin natürlich an Spiel interessiert, was ist aktuell auf dem Markt etc. Aber ehrlich gesagt, weniger spielen.
Und wenn Sie mal spielen, dann wahrscheinlich weniger so profane Sachen wie Eile mit Weile, oder?
Ja, könnte man so sagen. Es hat schon ein bisschen einen Anspruch an ein komplexeres Spiel. Ich muss zwar auch sagen, dass es ein guter Spielabend wirklich mit Freunden, der teilt sich auf, dass man komplexere Spiele hat, also wo vielleicht einmal eine Stunde gehen, vielleicht eineinhalb Stunden. Und zwischen dem komplexeren Spiel liegt immer eine Runde drin mit Spielen, wo ein einfacher Lacher sind, wo man einfach sagt, ja, 5 Minuten Spiel zwischendurch, dann gibt es auch einen abwechslungsreichen Spielabend.
Sie haben eben gesagt, Sie mögen am Abend eigentlich gar nicht mehr spielen, weil Sie schon den ganzen Tag spielen. Spieleerfinder klingt nach einem absoluten Traumjob. Ist es da?
Ja, das ist es. Ist es wirklich geworden. Und zwar vielleicht weniger wegen dem Spielen, sondern weil sich immer Thematiken ergeben aus ganz verschiedenen Gebieten, wo man dazu muss ein Spiel entwickeln. Wir tun ja nicht nur Brettspiele entwickeln, sondern auch Spiele für Museen, also Auftragsspiele für Firmen, wo man ein komplexes Thema überkommt, das gar nicht spielerisch tönt und wo man sich nachher muss Gedanken machen, wie kann man das umsetzen. Also als Beispiel Siedlungsökologie ist nicht wahnsinnig sexy, zum gerade ein Spiel daraus machen, aber wenn man das anfängt, um das Thema umrecherchieren, dann kommen überall so Komponenten und so, wo man sagt, oh, das wäre spannend, das könnte ich in ein Spiel reinpacken. Und das ist eigentlich das Spannende, dass aus jedem Thema raus kann man sich irgendwo Komponenten rausgreifen, die nachher sehr spielerisch umgesetzt werden können. Und das ist eigentlich das, was zum Traumpuff macht, weil es jeder Sparte möglich ist, ein Spiel quasi daraus zu tüfteln. Und das ist auch der Kick.
Also eine Herausforderung, ja, die Sie haben. Aber letztlich, was macht denn eigentlich ein gutes Spiel aus?
Bei einem Brettspiel kann ich so sagen, das sind 3 Faktoren. Das eine ist, dass es einen ganz tiefen Einstieg braucht, um in ein Spiel hineinzukommen. Und das tut sich vor allem durch eine gute Geschichte erschliessen, die ein Spiel hat. Also wenn es sehr logisch ist, was in der Geschichte passiert, dann ist es sehr einfach verständlich, wenn man die Spielregeln liest. Und das macht aus, dass man schnell ins Spiel und ins Spielgeschehen hineinkommt. Das zweite ist, dass das Spiel eine gute Mischung muss haben zwischen einer Strategie, Taktik und Glück. Also man kann nicht alles planen. Und man hat das Gefühl, man könnte es zwar, aber dann kommt einem etwas quer und es geht gleich nicht. Und man denkt immer, oh, hätte ich es anders gemacht, dann wäre es gegangen. Und das Spiel muss relativ, ich sage jetzt bei einem Kinderspiel, als wie wir jetzt hier noch eins haben im Studio, muss es relativ schnell fertig sein, dass man kurz nach dem Spiel wieder sagt, ah, das will ich gerade nochmal. Ich muss gerade nochmal, weil das nächste Mal schaffe ich es. Und für das muss ein Spiel 10, 15 Minuten gehen, dass man wieder Lust hat zum Anfangen. Ein Spiel, das eine Stunde geht, ist schwieriger, um nachher sich wieder drin hineingehen, nochmal ein zweites Mal.
Das Spiel, das Sie erwähnt haben, das jetzt hier vor uns liegt, das ist Coraxis, eins, das Sie eben zusammen mit Ihren Brüdern entwickelt haben und das auf der Auswahlliste eben war für das Kinderspiel des Jahres. Also ein Spiel, das wirklich auch von Experten als gut taxiert worden ist. Coraxis, ein Brett- und Kartenspiel. Es geht vielleicht kurz zu sagen, die einen Spieler, das sind die Quaken, die ein Bauer versuchen, da irgendwelche Früchte vom Baum zu klauen. Und dann hat es da den Bauer, der das versucht zu verhindern. Wie kommt man eigentlich jetzt eben auf so eine Idee?
Das hat sehr viel damit zu tun, dass man sich das ja wie im Alltag eigentlich alles kann als Idee holen. Also das gibt es, die Situation, dass der Bauer am liebsten will, seine Raben verscheuchen. Es gibt Situationen, dass die Raben an den Äpfel picken. Und das sind Ideen, die aus der Beobachtung vom Alltag entstehen. Und dann probieren wir das im Spiel umzusetzen und versuchen, um die Welt herum, um den Raben, der Früchte frisst, um den Bauer, der die Raben fängt, noch andere Elemente zuzusetzen, die aber auch stimmig sind in der Geschichte. Also es gibt vielleicht einen Wurm in der Geschichte, wo der Raben lieber den Wurm frisst, bevor er die Früchte holt. Oder einen Kater, wo der Raben verscheucht, aber auch der Bauer, weil er ein furchtbarer Kater ist. Und so fängt sich auch eine Welt aufbauen. Und diese Welt versucht man immer mehr im Spiel so zusammenzubringen, dass daraus Regeln entstehen, wie man das Spiel spielt und dass es am Schluss dann eine sehr stimmige Situation gibt und plötzlich entsteht das Spiel eigentlich durch die Geschichte, die man am Anfang hatte. Und ich glaube, der kreative Teil ist einfach so rumzulaufen und überall nach Geschichten zu suchen, wo man sich kann vorstellen, wie man das im Spiel umsetzt.
Also von der Idee her muss dann irgendwann ein Mechanismus entstehen, der dann ins fertige Spiel mündet. Wie lange ist denn jetzt das gegangen, bis das ein fertiges Spiel war, von der Idee bis eben zur Umsetzung?
Das ist ungefähr ein Jahr, bis das ganze Spiel so ist, wie man es sich angedacht hat. Jetzt, das ist so der Schnitt, ein Jahr, eineinhalb Jahre. Und bei dem Spiel ist es, bis es jetzt wirklich rausgekommen ist, ist es zweieinhalb Jahre gegangen, obwohl das Spiel schon fertig war. Aber es ist wie, nochmal von, das sind dann verkaufstechnische Überlegungen von einem Verlag, wo man ein Spiel gibt. Jetzt von unserer Seite her als Entwickler gilt etwa das Jahr plus minus. Und das, was alles nachher hinten raus passiert in der Produktion, ist wieder ein anderer Schritt.
Und das testet Sie dann mit irgendwelchen Testpersonen? Oder wie gehen Sie denn davon?
Ja, ja, das ist natürlich das ist das Allerwichtigste. Der erste Punkt ist, dass wir selber unter uns testen. Und dann gibt es eigentlich niemand härter als Kind, wo das testet. Wir haben Testklassen von Kindergarten bis, sage jetzt mal, so 6. Klasse, wo wir die Spiele testen, zum quasi wie die Werte ein einschätzen, wo ist das Spiel am meisten gefragt. Und dort ist immer spannend, oder? Wenn die Kinder nach 2 Minuten sagen, ja, haben sie noch ein anderes Spiel dabei, dann können wir es gerade wieder neu konzipieren. Und wenn sie es nochmal spielen und nochmal, dann ist klar, dann sind wir auf der richtigen Schiene. Und das wird hinterschi und fürschi getestet, bis es dann überhaupt am Verlag geht.
Jetzt eben ist das Spiel, Coraxis, ist ja auf deren Auswahlliste war als Kinderspiel des Jahres. Wie wichtig ist denn so eine Auszeichnung für Sie?
Die ist sehr wichtig. Spiel des Jahres ist die international wichtigste Auszeichnung, die es gibt im Spielemarkt. Und vielleicht, um das können, sichtbar machen, ein Spiel, das in Deutschland, also das ist in Deutschland entstanden ursprünglich, die Spiel des Jahres-Idee, der deutsche Spielemarkt ist so das Mekka der Spiele. Alle Verlage kommen dort raus. Und das hat den Effekt, dass zum Beispiel in Deutschland ein Spiel, das sich jetzt so um die 5000 Mal verkaufen würde, wenn es keine Auszeichnung hat, dass das mit dieser Auszeichnung Spiel des Jahres mit dem Faktor 50 verkauft. Also statt 5000, 50 mal 5000 Spiele verkauft werden.
Also rein existenzielle Frage.
Das ist eine unglaubliche Geschichte, wenn man für den Verlag natürlich, für den Spielautor selber und für die Popularität für das Spiel. Und darum ist das natürlich ein sehr wichtiger Preis für jegliche Leute, die an diesem Spiel daran arbeiten.
Kann man denn davon leben, vom Spiel erfinden?
Vom Spiel her, finde ich, kann man sehr wohl leben. Es ist nicht einfach, weil man muss einen grossen Output haben.
Ja, aber es ist dann auch unter Druck, wenn Sie sagen, dem Moment, dass man wirklich auch fast preisgekrönte Spiele immer produziert, oder?
Also das ist, wenn man gut davon leben will, dann kann man das natürlich. Also Siedler von Catan ist so ein Paradebeispiel von einem Spiel, wo Millionen Spiele verkauft sind. Und dort ist natürlich dann ist ein angenehmes Spielererfinderleben. Es ist aber so, dass es gibt Spielerfinder, die gut davon leben, weil sie eine höhere Output haben. Und bei uns, in unserem Fall, wir produzieren Brettspiele, aber jetzt nicht in dem Mass, dass wir davon leben könnten. Aber wir haben ja wie, durch das, dass wir Museumsauftragsspiele haben, etc., wie eine breitere Spielpalette, die wir anbieten. Also von den Brettspielen allein könnten wir jetzt so nicht leben, aber durch das, dass wir die Auftragsspiele machen und dort Spielkonzepte anbieten, ist das natürlich wie auf mehreren Füssen abgestützt. Und so ist es auch möglich, das Dritte davon zu leben. Ja.
Was mich noch Wunder nimmt zum Schluss, Herr Frey, Brettspiel, wie jetzt das da im Zeitalter von Computern, Smartphones und so weiter, wie schwierig ist das noch, um sich da durchzusetzen?
Das ist eigentlich gar nicht so eine heikle Sache. Der Brettspielmarkt hat recht, kann sich recht gut heben, vor allem Kinderspielmarkt. Es gibt auch nicht Berührungsängste. Es gibt auch Brettspiele, die Elektronik drin haben, also wo das aufgreifen. Und es gibt den Mentor aller Spieleerfinder, der Alex Randolph, sagt, solange dass es Tisch gibt, wird es auch Brettspiel geben. Weil das Ding, dass man zusammen am Tisch sitzt und zusammen einander gegenüber sitzt und spielt, das ist immer noch ein grosses Bedürfnis, was man beim Computerspiel so noch nicht hat. Also es ist wie eine Form, wo etwas ganz anderes bieten kann, was jetzt vielleicht das Computerspiel so nicht bietet. Und von dem her ist rein vom Markt, vom Absatz her, macht es nicht den Anschein, dass es aussterben wird. Da sorgen wir auch dafür.
Der Spieleerfinder Lukas Frey, der zusammen mit seinen Brüdern preisgekrönte Spiele entwirft, mehr zu Ihnen und auch zum Spiel Coraxis und Co., findet Sie auf unserer Internetseite unter regionaljournal.ch. Wir sind bei der Wetterprognose heute mit Claudia Stocker von SRF Meteo.
Auch morgen hockt der Nebel über Zürich und Schaffhausen. Er ist aber schon viel weniger zäh und hoch wie noch heute. Die Nebelobergrenze sinkt auf rund 800 Meter und gegen den Nachmittag könnte es sein, dass man durch den Nebel durch mal ein paar Sonnenstrahlen sieht. Ganz auflösen kann sich der Nebel aber kaum. Oberhalb vom Nebel scheint vor allem am Vormittag die Sonne. Gegen den Nachmittag ziehen ein paar dünne Wolken auf. Die Temperaturen liegen morgen bei rund 5 Grad. Über dem Nebel, wie zum Beispiel auf dem Hörnli, geht es rund 10 Grad. Am Donnerstag ist es dann zwar nicht mehr neblig, aber häufig bewölkt bei rund 7 Grad.
Vor dem Echo der Zeit nochmals das Wichtigste aus der Region. Kritische Stimmen aus den Zürcher Fußballvereinen und Fangruppierungen, was die neuesten Massnahmen gegen Hooligans angeht. Die Justiz- und Polizeidirektoren empfehlen unter anderem schärfere Kontrollen am Eingang, ein Alkoholverbot bei Risikospielen und Kombitickets für die Fans der Gastmannschaft. Bei den Grasshoppers zum Beispiel redet man von Eingriff in die persönliche Freiheit. Grundsätzlich stößt man aber hinter dem Ziel, friedliche Spiele zu haben. Stadt und Kanton Zürich startet miteinander ein Programm, um ausgesteuerte Arbeitslose besser beraten und letztlich auch wieder ins Arbeitsleben führen. 8'000 Leute werden jedes Jahr im Kanton ausgesteuert und sind dann häufig auf sich allein gestellt. Mit einem speziellen Coaching in den regionalen Arbeitsvermittlungszentren will man das ändern. Das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich, EWZ, soll mehr Geld bekommen für seine Hochspannungsleitungen. Das Bundesverwaltungsgericht hat in dem Streitfall dem EWZ in den meisten Punkten Recht gegeben. Es geht um eine Streitsumme von fast 190 Millionen Franken. Um so viel hat die Eidgenössische Elektrizitätskommission ELCOM das Zürcher Stromnetz zu tief bewertet. Die ELCOM überlegt sich allerdings, ob sie den Entscheid weiterziehen soll. So viel vom Regionaljournal Zürich Schaffhausen für heute. Verantwortlich war für die Sendungen ist Sabine Meyer. Am Mikrofon war der Roger Steinemann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.